Sukhothal. Kultur,
wo unter tut geht.
Hand in Hand mit dem Menschen, den man liebt, durch die Stadt flanieren, ist bei uns so selbstverständlich wie Zähneputzen. Was bei uns so selbstverständlich ist, kann in anderen Ländern aber lebensbedrohlich sein. Zum Beispiel dann, wenn zwei Frauen oder zwei Männer Hand in Hand rumlaufen.
We should all be outraged when people suffer discrimination, assault and even murder, simply because they are lesbian, gay, bisexual or transgender.
Wir sollten alle empört sein, wenn Menschen diskriminiert, angegriffen oder sogar ermordet werden, nur weil sie lesbisch, schwul, bi- oder transsexuell sind. Ist ein Zitat vom UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. An einer Konferenz für Menschenrechte, sexuelle Orientierung und Genderidentität hat er genau das gesagt. Viele Menschen müssen flüchten wegen ihrer sexuellen Orientierung. Zum Beispiel in der Schweiz. Wir machen das heute zum Thema. Wir fühlen den Schweizer Behörden auf den Zahn, hören zu, was eine geflüchtete junge Frau aus Uganda erzählt und wir schauen auch über den Tellerrand nach Deutschland. Berlin ist der Schweiz zumindest in einem Punkt, nämlich in der Unterkunft für Geflüchtete, schon einen Schritt voraus. Ich bin Evelyn Beger und lotse dich durch die nächste halbe Stunde. Es gibt Menschen, die in anderen Ländern aufgrund von ihrer Sexualität verfolgt werden. Gezwungenermaßen müssen sie dann flüchten. Aber was kommt auf die Geflüchteten zu, wenn sie in der Schweiz einen Asylantrag stellen? Antworten suchen wir beim Lukas Rieder vom Staatssekretariat für Migration und bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Keine leichte Aufgabe, findet unsere Redaktorin Susanne Gradl und schaut als erstes, was im Schweizer Gesetz steht.
Im Schweizer Gesetz ist klar definiert, wenn eine Person als geflüchtet gilt. Eine Person, die wegen ihrer ethnischen Herkunft, Religion oder Nationalität verfolgt wird. Oder wegen ihrer Sexualität. Wie geht die Schweiz mit Geflüchteten um, die wegen ihrer Sexualität verfolgt werden? Nicht die Sexualität des Geflüchteten muss glaubhaft gemacht werden, sondern die Verfolgung in seinem Heimatland aufgrund von Sexualität, erklärt Lukas Rieder. Er ist Mediensprecher vom Staatssekretariat für Migration, kurz SEM. Trotzdem gibt es Fälle, wo man den Asylsuchenden nicht glaubt, dass sie wegen ihrer Sexualität verfolgt werden. Wie entscheidet SEM, was glaubhaft ist und was nicht? Der Lukas Rieder erklärt, wie die Recherche in der Praxis aussieht.
Wir haben sehr, sehr, sehr extensives Wissen darüber, was in den verschiedenen Ländern passiert. Oder? Unsere Leute sind quasi immer Spezialisten für ein Land. Oder? Die machen Dienstreisen in die Länder, die mit den Botschaften reden, die dann alle möglichen Berichte lesen, die dann alle Quellen prüfen, was irgendwie geht, die dann sich mit NGOs unterhalten, die sich mit anderen europäischen Ländern unterhalten. Die machen alles, was Menschen möglich ist, um ein so gutes Bild vom jeweiligen Land zu haben, wie irgend möglich ist.
Dass ZEM alles Menschen möglich macht, sehen aber nicht alle so. Zum Beispiel Organisationen wie Queer Amnesty, die Schweizerische Flüchtlingshilfe und die Rechtsberatung für Menschen in Not. Die sehen in der Praxis vom SEM viele Widersprüche. Die Mitarbeiter, die im direkten Kontakt zu den Geflüchteten stehen, seien zu wenig sensibilisiert. Zum Beispiel die Dolmetscher. Die Fälle werden zum Teil nicht anerkannt, weil die Recherche fehlt und den Geflüchteten nicht geglaubt wird. Unter welchem psychischen Druck die Asylsuchenden stehen, wird in der Praxis zu wenig beachtet, ist ein Vorwurf von Queer Amnesty. Der Lukas Rieder, Mediensprecher vom SEM, kennt diesen Vorwurf.
Wenn man 10 Jahre lang jedes Jahr etwas Schlimmes erlebt hat, oder, dann kann ja das insgesamt zu einem unerträglichen psychischen Druck führen, wie es im Gesetz heisst. Oder? Und genau von dem entgegenzuwirken. Wir müssen uns Zeit nehmen, den Leuten quasi den Raum zu geben, das in ihrer Gesamtheit zu erzählen. Oder? Wenn man immer nur kurze Anhörungen hat, wo immer nur 1 oder 2 Ereignisse können vortreten werden, oder, dann könnte die Gefahr tatsächlich auftreten. Oder?
Ob ZEM den Geflüchteten in den Befragungen genug Raum gibt, ist aber umstritten. Aussagen der Befragten werden schnell als unglaubhaft abgestempelt, sagt die Rechtsberatung für Menschen in Not. Es reicht da schon, wenn jemand in der ersten Anhörung nicht die ganze Geschichte erzählt, sei es, weil Geflüchtete traumatisiert sind oder Angst haben. Laut Lukas Rieder, Mediensprecher vom SEM, ist das anders. Sie nehmen sich viel Zeit für die Anhörungen, um eine bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und was eine geflüchtete Person in den Anhörungen sagt, werde im Detail überprüft. Wenn die Details mit der Recherche übereinstimmen, wirke eine Geschichte glaubhaft.
Die Art und Weise, die Person die Geschichte erzählt, oder? Und ich rede jetzt nicht davon, dass wenn jemand sagt, ja, ich bin im Februar in einer Demo gsi, wo ich nachher attackiert wurde und in Tat und Wahrheit ist es im März gsi, oder? Bei solchen Kleinigkeiten ist eine Geschichte nicht unglaubhaft.
Unglaubhaft ist eine Geschichte, wenn an den Aussagen des Geflüchteten gezweifelt wird, wenn sich die Aussagen nicht mit der Recherche decken.
Wenn die Zweifel dann über die ganze Befragung sich kumulieren und am Schluss zu gross werden, dann kann ein Asylgesuch dann als unglaubwürdig beurteilt werden.
So untersuchen sie zum Beispiel die homosexuelle Szene im jeweiligen Herkunftsland oder kontaktieren Botschaften. Häufig ist die Beurteilung in der Praxis aber kontrovers, sagt die Schweizerische Flüchtlingshilfe. Sie kritisieren SEM wegen der sogenannten Diskretionspraxis. Das bedeutet, dass eine geflüchtete Person kein Asyl bekommt, wenn sie ihre Sexualität in ihrem Herkunftsland diskret ausleben würde. Das heisst, sie könnte eine Verfolgung vermeiden, wenn sie in der Öffentlichkeit nicht Händli hat, sondern sich unauffällig benimmt. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe und die Rechtsberatung für Menschen in Not lehnen diese Praxis ab. Das Staatssekretariat für Migration will von diesen Vorwürfen aber nichts wissen, sagt Lukas Rieder.
Eine Person hat das Recht auf seine Identität. Seine sexuelle und geschlechtliche Orientierung ist definitiv und unwidersprochen Teil von dieser Identität. Und jeder Mensch hat das Recht, das auch auszuleben. Oder? Das heisst, für uns ist das definitiv kein Argument.
Die Rechtsberatung für Menschen in Not kann die Aussage nicht bestätigen. Für sie ist klar, diese Diskretionspraxis wird angewendet. So steht Aussage gegen Aussage. Auch auf Statistiken kann man sich nicht berufen, weil die existieren nämlich gar nicht. Die Entscheidungen über die einzelnen Asylanträge werden nicht offengelegt. So bleibt sie in Praxis undurchsichtig.
Das war ein Beitrag von Susanne Grädel. Sie hat den Mediensprecher vom Staatssekretariat für Migration mit den Aussagen von der Schweizer Flüchtlingshilfe konfrontiert. Für mehr Durchblick reden wir mit einer direkt betroffenen Person. Nach Rainbow Riot mit On Yambe.
Oh,
los ist Subcutan, heute zum Thema LGBTIQ-Geflüchtete im Schweizer Asylwesen. In Uganda ist Homosexualität illegal und kann mit Gefängnis gestraft werden. Das Anti-Homosexualitätsgesetz ist alt und kommt aus der Kolonialzeit. 2014 hat das ugandische Parlament sogar eine Verschärfung von diesem Gesetz gefordert. Für Homosexuelle hätte das lebenslänglich bedeutet. Sogar Freunde und Familie, die Homosexualität nicht melden, wandern hinter Gitter. Dank weltweitem Protest ist die Verschärfung von diesem Gesetz zum Glück nicht durchgekommen. Lynn ist als lesbische Frau vor dieser Homophobie zu Uganda geflüchtet. Zu ihrem Schutz erwähnen wir im Beitrag nur ihren Vornamen. Dass es beschämend ist, bei der Asylbehörde vor wildfremden Leuten über das eigene Intimleben Auskunft zu geben, erzählt sie unserer Redaktorin Saima Sagesser.
Ich treffe Lynn in Zürich. Die Uganderin ist gelehrte Informatikerin und Hobbymusikerin und wartet in der Schweiz im Moment auf die Entscheidung, wie es mit ihrem Asylverfahren weitergeht. Im Moment hat sie den N-Status, ist also Asylsuchende und darf nicht arbeiten. Vor dem Schulhaus, wo Lynn im Moment Deutsch lernt, hocken wir nach dem Unterricht draussen auf ein Bänkchen. Lynn erzählt mir ihre Geschichte aber auf Englisch. Sie sei einfacher, ihre vertraute Sprache darüber zu reden, sagt sie. Lynn hat Uganda verloren, weil sie dort als Lesbe nicht mehr weiterleben konnte. Homosexualität ist in Uganda nämlich illegal.
You get in trouble with the police, you lose employment, people have been killed in the
street. Du kommst in Schwierigkeiten mit der Polizei, du verlierst deine Anstellung. Menschen wurden auf der Straße getötet, weil sie homosexuell sind. Verfolgungen. Denn in Uganda wird Homosexualität als Besessenheit betrachtet. Sie denken, du hast es nicht verdient zu leben. Wenn Leute diese Mentalität haben, können sie dir alles antun. Es gab viel Lynchjustiz. Leute mit dieser Art von Mentalität, die tief verankert ist in Dingen wie Religion, können alles tun.
Für Lynn ist das Leben zu Uganda zu gefährlich geworden. Lynn war zuerst für etwa 3 Monate zu Holland und ist näher in die Schweiz gekommen. Hier lebt sie seit etwas mehr als 2 Jahren. 2 Befragungen hat sie bis jetzt müssen durchmachen. In der Befragung in der Schweiz hat Lynn aber keine Informationen über LGBTIQ-Netzwerk bekommen. Im Gegensatz zu den 3 Monaten, wo sie in Holland war. Ein ganzes Jahr hat es gedauert, bis sie hier endlich über eine Kollegin mit Queer Amnesty ist in Kontakt kam. Vorher hat sie sich allein gefühlt und hat wenig Support gehabt.
Ich liebte es, zu Hause zu sein. Ich wünschte, ich könnte nach Hause gehen. Wenn ich nicht gemusst hätte, wäre ich nicht gekommen. Es war also der einzige Grund.
Lynn hat gewusst, dass der Schweizer Behörde grundsätzlich klar sei, dass es allgemein in Afrika nicht sicher sei, zu leben, wenn man homosexuell ist. Trotzdem ist es schwierig, in den Befragungen offen und ehrlich über die eigene Sexualität zu reden.
Ich verstehe, dass sie genügend Beweise dafür brauchen, dass man aus diesen Gründen verfolgt wird. Das bringt das Asylverfahren mit sich. Wie ich schon sagte, der ganze Prozess ist unangenehm, aber du hast keine andere Wahl. Sie brauchen Beweise dafür, dass dein Leben in Gefahr ist. Nicht, dass du eine Lesbe bist, aber dass dein Leben bedroht war.
In den Befragungen geht es primär nicht darum, dass Lynn lesbisch ist, sondern es geht darum zu beweisen, dass sie in Uganda als Lesbe in einer lebensbedrohlichen Situation gelebt hat. Dafür muss sie in den Befragungen sehr viel Privates über ihre Sexualität preisgeben.
This is a very personal issue.
Es ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Besonders in der Befragung, wenn dir all diese Fragen gestellt werden, ist es, als würdest du nackt vor ihnen dastehen. Du sprichst über Dinge, die du nie wagen würdest, jemandem zu erzählen. Du entblößt dich. Es ist dein Leben, also musst du über sehr persönliche Dinge sprechen. Niemand geht durch dieses Interview und fühlt sich wohl.
Auch in ihrer Unterkunft war sie während dem ersten Jahr in der Schweiz nicht glücklich gewesen. Den Leuten, die sie dort mit einem gezwungenen Massen zusammengelebt hat, hat sie nicht wollen und können sagen, dass sie lesbisch ist.
wenn man wegen der eigenen Sexualität flüchten muss, können wir das Gefühl, ständig über die Schultern zu schauen, nicht einfach abstellen. Die Lin wünscht sich darum, dass man hier mehr darauf schauen würde, welche Menschen man zusammen in einer Unterkunft tut. Aber die Hauptsache ist, dass sie hier wegen der Sexualität nicht mehr verfolgt wird.
Ich fühle mich sicherer, denn wenn mir hier irgendetwas zustoßen würde, würde ich beschützt. Wenn mich zum Beispiel hier jemand attackiert, weil ich eine Lesbe bin, habe ich wenigstens eine Chance auf Schutz. Wegen meiner Sexualität hatte ich bisher keinen Grund, mich zu fürchten. Ich fühle mich hier also definitiv sicherer als in Uganda. Ich muss nicht die ganze Zeit über meine Schultern schauen.
Lin wünschte sich aber, dass das Asylverfahren schneller vorwärts ging und sie endlich wüsste, wie es weitergeht. Vom neuen beschleunigten Asylverfahren, das seit März 2019 in Kraft ist, profitiert Lin nicht. Mittlerweile lebt sie aber in einer 7er WG, in einer Unterkunft, wo sie ihre Sexualität nicht mehr verstecken muss. Das war ein Beitrag von der Saima Sageser. Diesen Beitrag kannst du auf unserer Website auch im Originalton auf Englisch hören. Dass es auch anders geht mit dem Unterbringen von betroffenen Geflüchteten, zeigt die LGBTIQ-Unterkunft in Berlin. Das ist eine Kollektivunterkunft, wo lesbische, schwule, transgender und queere Menschen zusammenleben. Die Unterkunft ist ein geschützter Ort, wo niemand seine sexuelle Orientierung oder sein Geschlecht verheimlichen muss. Mehr dazu hörst du nach «Imagine» von den Beatles. In Berlin steht die erste Kollektivunterkunft für LGBTIQ-Geflüchtete. Es gibt sie seit 3 Jahren und sie wird von der Schwulenberatung Berlin geführt. Annette Ühlinger arbeitet dort als Sozialarbeiterin. Sie hat unserer Redaktorin Florina Peyer erzählt, wie sie die Unterkunft als Mitarbeiterin erlebt.
Zurzeit sind die Hälfte der BewohnerInnen, die in Kollektivunterkunft in Berlin leben, von Russland oder von ehemaligen Sowjetunionstaaten geflüchtet. Berlin hat als erstes deutsches Bundesland LGBTIQ-Geflüchtete als besonders schutzbedürftig eingestuft. Das heisst, dass sie zum Beispiel mehr Anspruch haben auf eine höhere Betreuung in Kollektivunterkunft. Die intensivere Betreuung sei einer der zentralen Unterschiede zu anderen Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende, sagt die Sozialarbeiterin Annette Ühlinger.
In den sogenannten normalen Unterkünften haben sie normalerweise auf 100 Leute eine Person, nur also eine Sozialarbeitende. Bei uns ist das eben höher. Also bei uns ist quasi eine Sozialarbeitende auf 25 Leute. Und es stimmt auch, dass die Leute viel mehr Betreuungsbedarf haben, dass es denen psychisch schlechter geht, gesundheitlich oft viel schlechter geht. Oder das haben sie wie eine höhere Betreuung gewährleistet sein.
Die Mitarbeiterinnen vor Unterkunft in Berlin wissen Bescheid über die Umstände von Menschen, die wegen ihrer Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung haben müssen flüchten. Dank dem Wissen und dem Netzwerk funktioniert die Kollektivunterkunft als Schnittstelle. Sie wissen genau, an welche Anlaufstellen und an welche Personen sich LGBTIQ-Geflüchtete wenden können, damit sie bestmöglichst begleitet werden im Asylprozess.
Also es gibt bei uns, sie sind einfach speziellere, also die haben andere Themen, die haben einfach andere Themen, die kannst nicht irgendwie in eine normale, quasi sogenannte normale Asylberatungsstelle schicken. Nein, das sind unsere Kollegen, die das machen, wo dann klar auch vorbereitet wird, welche Punkte müssen sie wirklich sagen. Ich meine, für die Leute ist das erste Mal, dass sie überhaupt reden über ihre eigene Homosexualität zum Beispiel. Und das nachher noch in diesem Setting von fremden Menschen. Also der braucht dann schon einfach diese spezifischen Themen, die man beachten muss, die total wichtig sind.
Die Asylbefragung zählt fest an den Nerven. Der langwierige Prozess schlägt vielen sehr aufs Gemüt, sagt Annette Ühlinger. Das Schlichten von Konflikten gehört zur täglichen Arbeit der Sozialarbeiterin. Sie sagt, dass die Streitereien vor allem auch aus strukturellen Gründen entstehen. Die BewohnerInnen leben auf sehr engem Raum zusammen und Rückzugsmöglichkeiten sind schwierig zu finden. Unter diesen Umständen sei es kein Wunder, dass viel dicke Luft entsteht in Unterkunft, sagt Annette Ühlinger.
Sie sind alle mega belastet, es geht ihnen wirklich überhaupt nicht gut. Sie sind immer in der Warteschleife, von, ob sie überhaupt bleiben können oder nicht. Sie müssen monatelang warten auf einen Bescheid. Und du bist einfach so in einer Ausnahmesituation und da verträgst du eigentlich gar nichts. Und ja, weißt du, es lernt dann so Sachen wie auch sonst im Zusammenleben, wegen Putzen oder wegen der eine telefoniert in der Nacht immer laut und die anderen können nicht schlafen. Und es gibt dann Kleinigkeiten, die ganz gross werden, wo sie überhaupt nicht zu Schlag kommen miteinander. Ja.
In Gemeinschaftsunterkünften mit wenig Privatsphäre sind viele Schwierigkeiten vorprogrammiert. Die beste Lösung wäre nach der Annette Ühlinger ganz klar, dass LGBTIQ-Geflüchtete so schnell wie möglich in eine Wohnung einziehen könnten. Das würde das Einleben und das Rechtfinden an einem neuen Ort erleichtern. Sie betont aber auch, dass eine Unterkunft für LGBTIQ-Geflüchtete immer noch besser sei als das, was es sonst gibt.
In diesen grossen Unterkünften ist es gleich viel zu Gewalt gekommen und auch Trans-Leute, wir haben sehr viele Trans-Personen, die natürlich einfach teilweise schon rein äußerlich einfach mal das mehr angesehen, als jetzt vielleicht lesbisch und schwul, wo man es noch eher verstecken kann. Natürlich sind die dann jetzt dort irgendwie besser geschützt vor solchen Angriffen, aber sie sind gleich nicht wirklich 100% geschützt vor Diskriminierung, aber das gibt es halt einfach nie. Es gibt ja nie, wo Menschen zusammenkommen, gibt es keine Diskriminierung und das ist, glaube ich, einfach die Erkenntnis.
Das Leben in der Kollektivunterkunft fühlt sich manchmal an wie in einem ewigen Wartesaal, sagt Annette Ühlinger. Was passiert mit der Solidarität an einem Ort, wo so viele belastende Geschichten aufeinandertreffen? Die Annette Ühlinger beobachtet, dass es in diesem unglaublichen Ausnahmezustand schwierig ist, Verständnis für andere aufzubringen.
Das ist eben einfach nicht so. Der Mensch ist nicht so, dass du in so einer Ausnahmesituation irgendwie noch besonders solidarisch sein willst. Also es gibt natürlich untereinander schon auch Verbindungen und das ist irgendwie total schön zu sehen. Ganz oft gibt es auch Verbindungen, gar nicht unbedingt, weil sie vom gleichen Land kommen, sondern weil sie sich sonst irgendwie mögen. Halt. Also das ist irgendwie, das gibt es auf VVO und das ist auch, finde ich, auch wichtig, ja.
Sagt Annette Uerlinger im Gespräch mit der Florina Peyer. Solidarität und Toleranz sind wichtig, im Kleinen wie im Grossen. Aber vielleicht braucht es das ja eines Tages gar nicht mehr, weil das Geschlecht nur noch ein Hobby ist. Das ist ein Zitat von einer indischen Transgender-Performerin. Für gewisse Leute mag das ein bisschen zu progressiv tönen. Aber für mich wäre es schön, in einer Welt zu leben, wo sich niemand mehr misst wegen seinem Geschlecht oder seiner sexuellen Orientierung verstecken.
Apropos.
Apropos LGBTIQ-Geflüchtete im Schweizer Asylwesen. Wir fragen jede Woche ein Berner Lädeli nach einem Kulturtipp. Heute kommt er vom Serge aus dem Plattenladen Serge and Peppers. If you're going
to San Francisco. Prinzipiell für mich ein absolutes Rätsel, warum beim Thema Homosexualität anno 2019 immer noch so viel Respektlosigkeit und Diskriminierung weltweit verbreitet ist. Und insofern habe ich mir zu diesem Thema den Song «San Francisco» von Scott McKenzie überlegt. So ein Hippie-Song aus dem Jahr 1967. Und ich finde, als persönliche Haltung zu diesem brisanten Thema passt das hervorragend. Schon nur, weil die Stadt San Francisco eigentlich schon lange zu den besten Hochburgen in der Welt für Homosexuelle ist. Francisco.
Der Kulturtipp von Serge ist der Hippie-Song «San Francisco» von Scott McKenzie. Das war sie, unsere Dosis Subkutan. Wenn du uns möchtest Feedback geben, dann schreib uns eine Mail an subkutan@rabe.ch oder gang auf Facebook. Diese Sendung kannst du als Podcast zum Beispiel auf Spotify nachhören oder auf unserer Homepage rabe.ch/subkutan. Nächste Woche ist bei Subkutan Talktime. Wir haben den SP-Grossrat David Stempfli zu uns ins Studio eingeladen. Diskutiert wird über die Forderungen der Klimastreikenden im Kanton Bern. Nächste Woche, gleicher Sender, gleiche Zeit. An der heutigen Sendung mitgeschafft haben Susanne Grädel, Saima Sageser und Florina Peyer. Ich bin Evelyn und ich habe jetzt Feierabend und sage auf Wiederhören.